Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei dieser Sendung der Philosophischen Brocken wünscht David Wagner. Sie hören heute einen Mitschnitt eines Vortrags, den Professor Helmut Pape am 5. November 2012 an der Universität für angewandte Kunst in Wien hielt. Helmut Pape ist Philosophen vor allem als Übersetzer und Herausgeber der deutschen Ausgabe der Schriften von Charles Sanders Peirce bekannt. Doch auch seine 1997 bei Suhrkamp erschienene Habilitationsschrift »Die Unsichtbarkeit der Welt«, eine visuelle Kritik neuzeitlicher Ontologie oder seine Studie zum Ursprung des Pragmatismus im Denken von Charles Sanders Peirce und William James mit dem Titel »Der dramatische Reichtum der konkreten Welt«, die 2002 bei Wellbrück erschien, wird bei einigen der Zuhörer einen Platz im Bücherregal gefunden haben. Nach einem kurzen einleitenden Gespräch hören Sie Helmut Papes Vortrag zum Thema Fantasiehandeln, eine neopragmatische Theorie der Imagination. Sein Vortrag besteht aus 4 Teilen. Zwischen den Teilen hören Sie Musik von Helmut Papes Lieblingsjazzmusiker John Abercrombie. Grüß Gott, Herr Pape, ich möchte Sie in den Philosophischen Brocken begrüßen. Wir werden heute Ihren Vortrag über Fantasiehandeln hören. Und ein Ding, das wir alle kennen aus unserer Lebenserfahrung, ist, dass uns irgendwelche Dinge passieren, eine Situation, dass wir in eine Situation geraten und dass wir uns danach ganz oft diese Situation wieder vorstellen und wir uns denken, was hätte ich da nicht anders tun können. Sie drehen in diesem Vortrag ein bisschen den Spieß um und sagen, eigentlich ist das möglich. Man kann sich Sachen vorher schon im Geist vorstellen und damit verändern, was man dann in einer Situation, in die man geraten wird, tun wird. Also man kann tatsächlich, in der Rhetorik macht das jetzt zum Beispiel Sinn, wenn man sich die Frage stellt, wie wird man schlagfertig? Man übt bestimmte Schlagfertigkeitsantworten ein und im Kairos, in der Situation, wenn jemand einem dann irgendeinen Blödsinn sagt, reagiert man plötzlich drauf und ist wirklich der schlagfertige Mensch, der man immer sein wollte.
Ja, genau. Und ich meine, natürlich macht es nur Sinn, in Bezug auf so ein Fantasiehandeln, dass das Thema naheliegt, von solchen sozusagen möglichen Situationen auszugehen. Nicht? Aber gerade Dinge, die einen interessieren oder von denen man weiß auf jeden Fall, dass sie auf einen zukommen werden, vielleicht weil sie schon öfter einmal passiert sind, da macht es natürlich Sinn, sozusagen im Geist mögliche Abläufe durchzugehen und sich eben auch mögliche Reaktionen, mögliche Handlungen vorzustellen. Im Grunde genommen machen natürlich alle Menschen das zu einem gewissen Grade. Ich meine, wenn wir Dinge, bevor wir sie tun, sozusagen üben und im Geiste durchgehen, ist das etwas, was durchaus sogar für körperliche Übung Sinn macht. Also das sogenannte isometrische Training wird verletzten Fußballspielern empfohlen. Also die liegen dann im Bett im Krankenhaus und denken sich und spannen ihre Muskeln an und denken an die Bewegung, die sie machen würden. Und selbst das hat eben schon einen Trainingseffekt. Das ist jetzt nun wirklich noch konkreter körperlicher, aber natürlich macht es Sinn, sich zu überlegen, was tue ich, wenn ich in einer entsprechenden Situation bin. Gerade dann, wenn ich normalerweise nicht so genau weiß, was ich in dieser Situation tun sollte und tun würde. Ich meine, man darf dieses Konzept natürlich nicht überfordern. Gerade bei selbstverständlichen Handlungen ist es manchmal sogar kontraproduktiv, wenn man zu viel überlegt, weil dann eben genau die Spontanität sozusagen des Handelns gestört wird. Aber das bezieht sich eben wirklich, diese Störung durch zu viel Fantasie, das bezieht sich hier auf eingefahrene Abläufe und Handlungen. Also ich erinnere mich noch daran, als ich meine einer meiner Töchter das Autofahren beibringen wollte, dann musste ich mir erst überlegen, ich wollte ihr Schalten beibringen, aber ich bin schon seit unendlichen Zeiten Autofahrer und da musste ich erst mal selbst zugucken, wie schalte ich denn eigentlich, weil ich es ihr zeigen wollte. Weil das natürlich etwas ist, das überlege ich mir nie. Ne? Mhm. Also da ist es sozusagen nicht sinnvoll, wenn ich wäre ein schlechter Autofahrer, wenn ich mir erst immer überlegen müsste, wie muss ich denn schalten. Das muss auf der Ebene der Gewohnheit einfach passieren. Und nur in dem Fall, wenn man es dann irgendwie demonstrieren will, muss man sich das dann mal bewusst machen, was man da eigentlich tut.
Der Begriff der Gewohnheit oder des Habits, Verhaltens, des eintrainierten Verhaltens in irgendeiner Weise, ist ja auch ein zentraler Begriff in Ihrem Vortrag. Eigentlich ist es ja so, dass das Ziel wäre, dass man einen Habit ausbildet praktisch, um dann nicht mehr denken zu müssen in der Situation, nicht? Mhm. Damit einem das Denken nicht in die Quere kommt. Mhm.
Aber das sind natürlich sozusagen die Handlungs- und Verhaltensgewohnheiten. Aber Peirce legt ja ein großes Schwergewicht auch da drauf und da schließe ich mich auch ein bisschen an. Und das ist eben auch sozusagen Denk und sogar, er spricht an einer Stelle sogar von Habits of the Heart, mhm. also sozusagen Gefühls-Herzensgewohnheiten. Mhm. Und für die haben wir ja auch eine Verantwortung. Derjenige, der sagt, ja, ich habe da ganz viel getrunken und deswegen bin ich gegen diesen Baum gefahren mit meinem Auto, der sollte vielleicht seine Habits, seine Gewohnheiten kennen. Und dann hätte er vielleicht sich sozusagen von vornherein davon abgehalten, so viel zu trinken, dass er eben mit dem Auto gegen den Baum gefahren ist. Also wir sind vielleicht nicht immer für alle Handlungen verantwortlich, aber wir sind ja dafür verantwortlich, welche Gewohnheiten und welche Habits wir zulassen, dass sie uns so beherrschen. Und die Kunst ist natürlich, wie Harry Frankfurt mal so schön gesagt hat, dass man sozusagen auf der zweiten Ebene seine Freiheit realisiert. Also dass man eben eine Stellungnahme selbst entwickelt zu dem, was man an Habits sozusagen zulässt für sich selbst. Und das ist natürlich die Kunst, also dieses Gewicht zwischen den Imaginationshabits, den Habits der Fantasie und des Herzens und den tatsächlichen Verhalten dann herzustellen. Und wenn das gestört ist, sind wir eben ernsthaft als Menschen eben auch in unserer Freiheit beeinträchtigt. Weil wie können wir Freiheit realisieren? Unter anderem dadurch, dass wir eben in der Lage sind, uns verantwortungsgemäß und verantwortungsbewusst in Situationen zu verhalten, weil wir noch eine Kontrolle darüber haben.
Also dann wäre der dritte Begriff, der mir auch ganz wichtig erscheint, der Kontrolle. Denn Sie haben das immer wieder auch im Vortrag erwähnt. Wir können tatsächlich Dinge kontrollieren. Also wir wir leben in einem Gedankenfluss. Das ist nicht ein Aufeinanderfolgen von einzelnen Vorstellungen, mit dem wir es zu tun haben, sondern wir leben in diesem Stream of Consciousness, aber wir können tatsächlich eingreifen.
Ja, und diese Eingriffe und die Kontrolle über diese Eingriffe ist natürlich das Moment menschlicher Freiheit. Natürlich ist diese Art von Kontrolle, die wir über unsere Imagination, über unsere Vorstellungen und natürlich dann auch über unser Handeln versuchen zu gewinnen, ist niemals unbegrenzt. Aber eben insofern wir eine Kontrolle und eine Kontrolle der Kontrolle in gewisser Weise natürlich auch, weil gerade von dem, was ich vorhin sprach, dass eben zu viel an Überlegung und Fantasie in manchen Situationen eben natürliche, spontane Abläufe gefährden können, das gehört eben auch dazu. Also wir müssen nicht nur kontrolliert sein, sondern wir müssen auch die Kontrolle kontrollieren und das heißt, sie eben begrenzen.
Danke für diese Wortmeldungen. Ich kontrolliere die Zeit, das heißt, wir müssen jetzt mit dem Vortrag anfangen. Danke vielmals.
Ja, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die freundliche Einladung bedanken. Es ist natürlich immer schön, vor einem ganz anderen Publikum, gerade mit der Konzentration auf das Künstlerische, das Gestalten, über so etwas reden zu dürfen wie Fantasie und Fantasiehandel. Also, ich werde zwar nicht sagen über eine insbesondere ästhetische Theorie der Fantasie, aber sehr viel über das allgemeine Problem, wie wir mit vorgehen, wenn wir mit Vorstellungen so umgehen, dass wir sie für uns kreativ nutzbar machen. Und das ist gleich der erste Punkt. Was sind eigentlich Vorstellungen? Und vor allen Dingen, wie sieht denn eine Theorie der Vorstellung aus, die erklären kann, dass Vorstellungen erstens bereits selbst zum Handeln gehören oder auch zweitens vorbereitend am menschlichen Handeln beteiligt sind oder gar drittens der Umgang mit ihnen eine Form des geistigen Handelns ist. Ein solches Verständnis von Vorstellungen ergibt sich aus dem Pragmatismus. Jedenfalls werde ich Ihnen einen solchen neopragmatistischen Ansatz hier vorstellen und es im Pragmatismus in dieser Weise sehen und entdecken. Die Philosophie des Pragmatismus, meine Damen und Herren, hat in Deutschland und in Österreich wahrscheinlich genauso eine ganz schlechte Presse, aber sie hat mit dem, was man in politischen Diskursen und im Feuilleton Pragmatismus nennt, so gut wie nichts zu tun. Sie wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Charles Peirce begründet, von William James, John Dewey und George Herbert Mead weiterentwickelt und auf die unterschiedlichsten Themenbereiche angewandt. Ich werde mich hauptsächlich hier mit Peirce, James und Dewey beschäftigen. Und Peirce steht, wir wissen ja, vielleicht kennen einige von Ihnen meinen Spitznamen noch nicht, Peirce Pape, PP. Für Peirce sind Vorstellungen nichts isoliert Geistiges. Denn erst die Beziehung zur Umwelt, die mit Vorstellungen verknüpft ist, macht diese für uns erfahrbar, macht sie wirklich. Peirce macht auf diesen Zusammenhang aufmerksam, wenn er zum Beispiel schreibt, wenn wir von einer Idee oder Vorstellung oder Begriff im Geist sprechen, so denken wir meistens oder versuchen es jedenfalls an eine Vorstellung, der jede Wirksamkeit genommen wurde. Doch ein Gericht ohne einen Polizisten oder die Mittel, einen solchen zu schaffen, wäre überhaupt kein Gericht. Und ist es Ihnen, lieber Leser, jemals aufgefallen, also in dem Fall Zuhörer, dass eine Vorstellung ohne Wirksamkeit ebenso absurd und undenkbar ist? Denken Sie sich doch einmal eine solche Vorstellung aus, wenn Sie es denn vermögen. Haben Sie das getan? Wie sind Sie denn zu dieser Vorstellung gekommen? Wenn Sie ihn viva voce, also akustisch, durch eine andere Person übermittelt wurde, so muss sie genügend Wirksamkeit gehabt haben, um die Moleküle der Luft zum Vibrieren zu bringen. Zitat Ende.
Sie hören in einer Sendung der Philosophischen Brocken nun den zweiten Teil eines Vortrags von Helmut Pape unter dem Titel Fantasiehandeln.
2. Vorstellungen im Strömen des Bewusstseins, das Gestalten des Wagen. Versuchen wir es einfach mit einer Hypothese, welche den Beziehungscharakter von Vorstellungen klar in den Mittelpunkt stellt. Vorstellungen und Vorstellungsbilder, so wollen wir annehmen, sind in unserem Denken, Hoffen, Handeln, aber auch im Lieben und Begehren aktive Beziehungs- und Gestaltungsformen. Vorstellungen als plastisch gestaltende Zeichenformen schaffen lernabhängige Relationen zwischen Handlungen, Gefühlen und Wahrnehmung. Etwas sich auf die richtige Weise vorzustellen, kann durchaus riskant sein. Kurzum, unser Innerstes, die Vorstellung, gestalten sinnvoll die Beziehung auf das Äußere, die uns umgebenden Umstände, Menschen, Gelegenheiten zum Handeln, zum Tätigsein. Wegen dieser ihrer dynamisch-praktischen Natur verhindert aber eine Verdinglichung von Vorstellungen, wenn man sie nämlich als starre Abbilder von Gegenständen betrachtet, ihr Verständnis gänzlich. Doch leider, eben dies ist in der philosophischen Tradition, nicht erst seit Descartes, aber durch ihn besonders, auch im englischen Empirismus der klassischen Zeit, also bei Locke, Hume und Berkeley, über Kant, Fichte und Hegel bis in die Gegenwart in dem Sinne angenommen worden, dass Vorstellungen in erster Linie als konkrete Abbilder von Gegenständen gesehen wurden, die ihre eigene Konstanz haben. Das heißt, dass die Vorstellung eines Dreiecks dann auch stets das Vorstellungsbild eines konkret bestimmten Dreiecks sein muss, zum Beispiel nur entweder rechtwinklig oder spitzwinklig sein kann. Wie aber können wir uns Vorstellungsbilder und ihre Wirksamkeit denken, ohne sie auf diese absurde Weise einfach mit konkreten Bildern gleichzusetzen und so zu verdinglichen? Wir wissen ja aus vielen Erfahrungen, dass im Alltag, im Unterricht, wie in den Wissenschaften, Vorstellungen unmittelbar und ohne dass wir dazu komplizierte Überlegungen anstellen müssen, zu dem gehören, was Überlegungen und kommunikative Verständigungen nicht nur begleitet, sondern in die Inhalte von Erinnerung, von Entwürfen, Hoffnungen und Erwartungen eingeht, ja, gerade das Agens Movens ist, das sie voranbringt. Insofern tragen Vorstellungsbilder auch dazu bei, den Verlauf von Denken, Wahrnehmung und Handeln zum Beispiel auf ein Ziel hin auszurichten, weil sie Beziehungen der Ähnlichkeit und der Differenz in Denk- und Erfahrungsverläufen zugänglich machen. Eine Möglichkeit, Vorstellungsbilder eben nicht mit konkreten Bildern gleichzusetzen, ist die folgende. Wir müssen versuchen, zu einer pragmatisch-semiotischen Vorstellungskonzeption zu kommen, die so gestaltet ist, dass das Vergegenwärtigen von Vorstellungen stets unterschiedliche Markierungen und Verknüpfungen erzeugt. Eben diese Verknüpfungen wirken nämlich auf die von uns erfahrenen Beziehungen zur Umwelt. Natürlich hat das Erfahren von Vorstellungsbildern auch interne, qualitative Empfindungsaspekte, die sozusagen subjektiv auf jeden von uns zurückweisen. Doch entscheidender ist, dass Vorstellungen stets in Beziehung zum Erfahrungs- und Handlungsverlauf und auf diese Weise auch in Beziehung zu anderen Vorstellungen stehen. Dies werde ich das Eingebundensein in umgebungsoffene Prozesse nennen. Und dies ist eben nicht die wahrnehmbare oder fühlbare Empfindungseigenschaft der Vorstellungsbilder, sondern es geht um Vorstellungsbilder, die durch das Eingebundensein in umgebungsoffene Prozesse ihre Handlungsrelevanz allererst gewinnen. Vorstellungen formen und verkörpern so Beziehungen zwischen Erfahrungen und Handlungen, und eben dies ist es, was wir in der Fantasie zu nutzen wissen. Wie gewaltig die traditionelle Theorie der Vorstellung von Descartes bis Kant und später irrt, wird deutlich, wenn man diese einleitenden Bemerkungen zu dem umgebungsoffenen Eingebundensein von Vorstellungen ernst nimmt. Die traditionelle Theorie behauptet, dass Ideen oder Vorstellungen einfach, klar und distinkt, also eindeutig und scharf voneinander abhebbar sein müssen, um überhaupt bedeutsam zu sein. Ja, bei Leibniz und Descartes wird sogar die Wahrheitsfähigkeit von Gedanken an dieses Merkmal, an diese beiden Merkmale gebunden. Doch wenn sie denn so distinkt und scharf abgrenzbar sind, würden sie gerade von ihrer Bedeutung als Markierung und Verknüpfung mit der Erfahrungswelt abgeschnitten, also genau von dem, was sich eben dieses Eingebundensein und in die Umgebungsoffenheit genannt habe. Die Wirklichkeit der Erfahrung, die wir, glaube ich, alle machen, sieht also ganz anders aus. Eine isolierte Vorstellung, ganz klar distinkt, für sich genommen und betrachtet, wird leer und sinnlos. Sie ist, wie Peirce einmal sagt, ein Traum ohne einen Ort. Versuchen Sie doch bitte einfach mal, ein einzelnes Wort, ein einzelnes Bild, eine einzelne Vorstellung sich immer wieder und wieder ganz klar zu vergegenwärtigen. Wissen Sie, was dann passiert? Eine grauenhafte Entleerung tritt ein. Die tatsächlichen, aus Wahrnehmung, Empfindung, Erinnerung gewonnenen Vorstellungen sind nämlich niemals das, was der Empirismus und die Tradition von ihnen fordert. Distinkt, einfach oder klar abgegrenzt. Wir greifen sie aus einem Strom gleichzeitiger oder ähnlicher anderer Vorstellungen heraus. Und es ist unser Herausgreifen, das sie zu einem Teil oder Seitenzweig in unserer eigenen Erlebens- und Erfahrungsbiografie dann macht. Damals habe ich mich an dich erinnert, können wir sagen, wenn wir ein solches Ereignis des Herausgreifens und ins Gedächtnis rufen. Sie festzuhalten nämlich und sie herauszugreifen, ist eine angestrengte Aktivität, durch die es mir zum Beispiel gelingt, die Vorstellung mit einer erinnerten oder wahrgenommenen Situation oder Person zu verknüpfen, sodass andere Vorstellungen dann nur mitschwingen und die eine im Vordergrund steht. Peirce betont deshalb, es gibt in meinem Bewusstseinszustand zu keinem Zeitpunkt eine Erkenntnis oder eine Darstellung, aber es gibt sie in Relation, die meine Bewusstseinszustände zu verschiedenen Zeiten zueinander haben. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das Fließen der umgebungsoffenen Vorstellungen, der Beziehungen und nicht das Starren auf einzelne Vorstellungen ist es, was unser bewusstes Erleben charakterisiert. Diesen Peirce'schen Gedanken hat William James später in seiner mit 1400 Seiten ebenso großen wie großartigen zweibändigen Psychologie in dem berühmten Begriff des Stream of Thought oder Stream of Consciousness gefasst und zu einem der wichtigen Selbstverständigungsbegriffe der Kultur und Kunst der Moderne und Postmoderne werden lassen. Peirce's semiotischer Pragmatismus ist, wenn man es aus dieser Perspektive einer Ontologie des Geistigen beschreibt, nichts anderes als eine erkenntnistheoretisch interpretierte Strömungs- und Prozesstheorie des Geistes. Denn schon der junge Peirce hatte nicht nur Vorstellungen, sondern alles Geistige eben prozessual und relational zu denken versucht. Er schreibt einmal, ein Ding zu denken bedeutet, es auf solche Weise zu denken, dass unser Begriff eine Relation zu diesem Ding hat. Und in einem etwas späteren Manuskript notiert er sehr kurz und entschieden, jedes Element des Denkens ist eine Bewegung des Geistes. Zitat. Es ist also dieses Strömen, die Form des kontinuierlichen Übergangs, nicht auf die Abfolge von Vorstellungen beschränkt. Körper und Geist sind nicht kategorisch getrennt. Vielmehr gehen wir auch zu den körperlichen Handlungen kontinuierlich über. Wenn sich Vorstellungsinhalte imaginativ mit anderen Gehalten überblenden und kombinieren, werden sie dadurch bestimmter. Umgekehrt gilt, dass Vorstellungen unbestimmter werden, wenn wir sie isoliert betrachten, wie wir schon sagen. Wenn nun isolierte Vorstellungen besonders vage und allgemein sind, so gewinnen sie jedoch eine je bestimmtere durch unser sozusagen Fantasiehandeln bestimmtere Bedeutung, wenn wir sie mit anderen Vorstellungen bewusst zu verknüpfen versuchen. Dieses Verknüpfen steht im Interesse von Peirces Theorie der Überblendung. Er wendet hier auf geistige Prozesse ein Konzept aus der Fotografie an. Er spricht hier nämlich von der Überblendung oder später auch von der Mischfotografie, von der Überblendung zweier Fotos, die er hier ganz ähnlich im Blick hat. Ich zitiere: Jede Vorstellung, wie einfach sie auch sein und wie direkt sie auch empfunden werden mag, ist mehr oder weniger vage. Außerdem sind Vorstellungen kaum jemals, wenn überhaupt jemals, einfach. Sie steigen in großer Zahl zur Oberfläche des Bewusstseins und bilden damit etwas, was einer Mischfotografie analog ist und allgemeine Vorstellung genannt wird. Doch sind sie nicht auf diese rudimentäre Weise verbunden, sondern auch noch in anderer Weise. So schließt die Vorstellung einer verletzten Ferse zwei zusammengesetzte Vorstellungen ein. Die eine ist die von Wunden, die andere die von Fersen. Beide werden übereinander geblendet. Zitat Ende. Vorstellungsbilder aus der Perspektive dieser Überblendungstheorie sind also nichts anderes als in Zeichenprozessen für uns erfahrbar gemachte Erinnerungs- und Wahrnehmungsgehalte. Und zwar so, dass in jedem einzelnen Zeichenprozess sich die gemeinsamen Merkmale von Erfahrungen verstärkend, aber natürlich auch dämpfend überlagern können und so zu etwas Neuem führen. Vorstellungen lassen sich deshalb am besten als geistige Prozesse der Zeichenformung erklären. Stets werden in ihnen verschiedene Erfahrungen, Erinnerungen, Erwartungen und Ähnlichkeiten miteinander überblendend verbunden und scheinen je im einzelnen Vorstellungsgebilde auf. Gerade dieser Zeichencharakter der Vorstellungen verhindert aber ihre Vergegenständlichung, wie sie die insbesondere empiristische Tradition vorgeschlagen hat, und bewahrt das, was man auch ihre Wahrheit nennen könnte. Auf dem Hintergrund des Bewusstseinsstroms und, wie James auch sagt, Denkstroms, tritt durch einzelne geistige Akte der Verknüpfung einer Vorstellung mit einer anderen, die so neu bestimmte, mit dann individualisierter Bestimmtheit im Augenblick dieser Erfahrung ins Bewusstsein. Deshalb übersehen wir gerne in dem normalen Erfahrungs- und Erlebensalltag eben diese Grundfolie des Strömens, auf deren Hintergrund sich jede Erfahrung vollzieht. Nicht nur, weil uns das bewusste Erlebnis des im Augenblick jeweils Bestimmten vor allem interessiert. Vielmehr ist es schlicht und einfach nur so, durch Filterung und Ausblendung dieses Prozesshintergrunds, seiner Inhalte und Verschiedenheiten überhaupt nur möglich, die Aufmerksamkeits- und Selektionsleistung der bewussten Erfahrung zu vollziehen. Thank you.
Sie hören in den philosophischen Brocken nun den dritten Teil eines Vortrags von Helmut Pape mit dem Titel Fantasiehandeln.
Nehmen wir irgendeine Farbvorstellung. Ich sehe, leider habe ich jetzt nichts Blaues, aber ich sehe ein besonders leuchtendes Blau vor mir. Das, was ich später vorstelle, wenn ich an das Sehen dieser Farbe zurückdenke, ist nicht selbst wieder die Wahrnehmung einer leuchtend blauen Vorstellung, auch wenn dies Generationen von Philosophen seit Hume immer wieder behauptet haben. In der Erinnerung an dieses leuchtende Blau baut die Vorstellung einen Zusammenhang meiner Erinnerung auf, zum Beispiel an die Situation des Wahrnehmens, aber eben auch an andere Blautöne. Vorgestellt wird durch die Erinnerung an eine Farbe dann eine Farb- und Intensitätsposition dieser einzelnen, von mir im Augenblick jetzt erinnerten Farbe, die sie hat im Zusammenhang meiner Seherfahrung, zum Beispiel der von mir gemachten Blauerfahrung. Es hängt aber vom Kontext meiner Zwecke, Ziele, Interessen oder Erkenntnisabsichten ab, was ich mit der Blauvorstellung verknüpfen werde. Ich verfüge also über einen vagen Zusammenhang, der dann für mich etwas als dieselbe oder ähnliche Farbe wiedererkennbar macht, wenn sich dazu in der Erfahrung eine Gelegenheit ergibt. Indem so schon Vorstellungen, die uns als einfach bewusst sind, einen Erfahrungszusammenhang verkörpern, stellen sie eine Zeichenrelation zur Erfahrung und Erinnerung auch dann her, wenn wir es gar nicht bemerken. Denn nur so kann es gelingen, das ganz selbstverständlich mit der Vorstellung als Zeichenkörper geistig zu operieren ist und Bedeutungen vermittelt werden. Das heißt, imaginativ Beziehungen zwischen möglichen Anlässen von Erfahrungen und Handlungen verbunden werden. Peirce erläutert dies einmal an der Folge von Vorstellungen, die wir mit einem Wort, was relativ wenig visuell ist, wie schenken verbinden. Er schreibt: Ein Prädikat ist ein Wort oder eine Phrase, die im Gedächtnis oder in der Vorstellung des Interpreten Bilder der Dinge wachruft, die er gesehen oder sich vorgestellt hat oder wieder sehen kann. So ist Schenken ein Prädikat und es teilt seine Bedeutung mit, weil der Interpret viele Erfahrungen gemacht hat, in denen Geschenke gemacht wurden und eine Art Mischfoto, im Englischen Composite Photograph, von ihnen erscheint in seiner Vorstellung. Zitat Ende. Konstruieren wir bewusst und gezielt Vorstellungsfolgen, so beschreiben wir das mit Wendungen wie: Was würde ich tun, wenn? Oder: Wenn das so ist, sollte ich mir dann nicht lieber überlegen, ob? Ein solcher imaginativer Verlauf und eine Wiederholbarkeit von Vorstellungsfolgen wird, wie wir auch sagen, durchgespielt. Und so werden zum Beispiel durch die Veränderung eines bekannten Vorstellungsbildes dazu Alternativen für uns konstruier- oder, wie wir häufiger sagen, vorstellbar. Eben weil sie vage Zeichenrelationen verkörpern und an keine spezifische Eigenschaft gebundene Vorstellungsbilder sind, können zum Beispiel visuelle Eigenschaften wie Farben und Formen imaginativ in ganz unterschiedliche Abläufe von Handlungen eingeordnet werden. Lassen Sie mich die Überlegung bis zu diesem Punkt kurz zusammenfassen. Vorstellungsbilder, so hatte ich argumentiert, sind semiotische Gestaltungen von Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten, die unsere Beziehung zur Umgebung auf offene Weise strukturieren können und die in Zeichen eben das, was wir als Vorstellungen uns bewusst machen können, verkörpert sind. Sie erlauben uns also in der Imagination handlungsantizipativ mit Situationen, Wünschen und Zielen zu experimentieren. Weil aber Vorstellungen so anwendbar, veränderbar und als Zeichen wiederholbar sind, wird diese Art von Konstruktion und Antizipation alternativer und Erfahrungs- und natürlich auch immer Handlungsabläufe in der Vorstellung für uns fruchtbar möglich. Daraus ergibt sich nun die zentrale These des Pragmatismus der Vorstellung, die Vorstellung als eine Art des semiotischen Handelns beschreibt. Vorstellungsbilder müssen, wenn Sie überhaupt imaginativ handbare Zeichenbeziehungen herstellen, kontrolliert wiederholt werden können. Die Wiederholung aber eines Vorstellungsbildes ist selbst ein inneres, nämlich ein semiotisches Handeln, das die Kompetenz des Vorstellenden in seiner Umwelt, in relevanten Situationen erfolgreich zu handeln, auf eine ganz eigene Weise ermöglicht. Diese These formuliert Peirce einmal explizit, wenn er schreibt, ich zitiere, jeder Mensch übt in größerem oder geringerem Maße durch Modifikation seiner Verhaltensweise Kontrolle über sich aus. Es zeigt sich, dass Wiederholungen in der inneren Welt, vorgestellte Wiederholungen, genauso Gewohnheiten erzeugen wie Wiederholungen in der äußeren Welt. Und diese Gewohnheiten werden die Kraft haben, das tatsächliche Verhalten in der äußeren Welt zu beeinflussen. Zitat Ende. Wir sehen also, hier wird jetzt diese Gestaltung und das imaginative Handhaben von Vorstellungen mit dem Begriff der Gewohnheit von ihm gedeutet. Es hängt von meinen Gewohnheiten ab, welche Vorstellung ich tatsächlich habe und ebenso, wie ich mit diesen Vorstellungen umgehe. Warum sind nun gerade Gewohnheiten selbst für unser rationales Denken, für unsere Fantasie, für die Vernunft des Vorstellens und Handelns so entscheidend wichtig, dass man von ihnen aus den Vorstellungsbegriff und die Fantasie deuten kann? Welche Folgen hat es, dass wir im Laufe des Lebens durch Wiederholung sich verstärkende Vorstellungsgewohnheiten ausbilden, für unsere Fähigkeit, uns im einzelnen Fall etwas, ein künftiges Ereignis, die Eigenschaft einer Person oder eines Dinges, auf fruchtbare Weise vorzustellen? Thank you. Ich komme zum Abschnitt 4. Gewohnheit. Die Rationalität aktiv gestalteter Vorstellungen. Dies eben ist die These. Entscheidend für die Wiederholbarkeit desselben Vorstellungsbildes als dasselbe ist das Bestehen oder Einüben einer Gewohnheit des Vorstellens, die sozusagen mit unserer Erfahrung, mit unseren Wahrnehmungen, mit dem, was wir erinnern, umzugehen weiß. Gewohnheiten ermöglichen also erst die Wiederholung, Einübung oder Veränderung von Vorstellungsbildern. Dies führt zu der folgenden These: Die praktische Rationalität des Umgehens mit Vorstellungen, die Rationalität des Fantasiehandelns vollzieht sich durch das Ausbilden, Verändern und Anwenden von Gewohnheiten des Vorstellens und Handelns. Diese pragmatische Konzeption der Gewohnheit, Habit im Englischen, lateinisch Habitus, findet sich schon bei Aristoteles in der Nikomachischen Ethik, unterscheidet sich von dem üblicherweise eher negativen Verständnis von Gewohnheit in heutiger Wissenschaft und heutiger Alltagskultur. In Kultur und Philosophie, in Ästhetik und Kunsttheorie, selbst in der Neurophysiologie und Psychologie wird oft unterstellt, dass Gewohnheiten des Sehens, Hörens und Fühlens ja nur das Konventionelle, das Überkommene, das Abgelegte, Traditionelle seien, das es gerade zu kritisieren, aufzuheben und zu überwinden gelte. Über Gewohnheiten sind schlecht, konservativ, halt alt. Dabei wird aber gänzlich vergessen, dass jede Kritik und Überwindung von Gewohnheiten selbst deren tragender Rolle bedarf. Von neuen Gewohnheiten geht eben jedes neue Denken, das verändern wirksam werden will, aus. Denn dieses Neue kann auch wieder nur als Gewohnheit eine Dauer für uns, für unsere Verhaltensweisen erlangen. Rationalität im Umgang mit Vorstellungsgewohnheiten bemisst sich gerade an der Fähigkeit zur Veränderung, zur Präzisierung der Anwendung von Gewohnheiten und ihrer Revidierbarkeit. Dies hat John Dewey in seinem Buch Human Nature and Conduct sehr ausführlich und sehr präzise dargestellt. Erneuerung und Stabilität von Gewohnheiten aber bedingen einander. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Sicher ist richtig, dass wir manche üble, uns selbst und andere schädigende Gewohnheit, wie zum Beispiel das Rauchen, gänzlich unbemerkt, sozusagen bewusst und vernunftlos erworben haben. Wollen wir sie aber verändern? Wollen wir das Rauchen endlich loswerden und damit aufhören? So bedarf es bewusster, vernünftiger Anstrengungen, die unsere Gewohnheiten modifizieren. Wenn wir mit bestimmten Zwecken und Zielen Gewohnheiten also verändern, so wird sozusagen unser Fantasiehandeln praktisch wirksam. Diese Einsicht nimmt der positive Gewohnheitsbegriff des Pragmatismus auf. Denn die praktische Vernunft des Menschen wird nur durch die Ausbildung, den reflektierten Einsatz und die Auseinandersetzung kritischer Art mit Gewohnheiten des Handelns und Denkens und Vorstellens konkret erfahrbar und wirksam. Dies gilt insbesondere für Handlungen, die wir nur gemeinsam miteinander ausführen können. Der Pragmatismus benötigt für die Beziehung zwischen Vorstellung und Handlung eben diesen positiven Gewohnheitsbegriff. Der Erwerb einer Gewohnheit des Vorstellens und der einer Verhaltensgewohnheit können also dadurch gemeinsam in einem Zusammenhang erklärt werden. Vorstellungsgewohnheiten leiten unser körperlich manifestes Handeln unmittelbar. Gleichgültig, ob es sich um Fantasie oder um körperliches Handeln handelt. Gleichwohl bleibt eine entscheidende Differenz. Das eigene körperliche Handeln situiert uns in der Welt. Es konfrontiert uns mit harten Tatsachen, sodass wir für unsere Vorstellungsfähigkeit lernen, was geht und was nicht. Tatsachen und Gewohnheiten sind aufeinander bezogen. Gewohnheiten des Vorstellens stellen einen Zusammenhang her, der der Einheitsperspektive von Zielen und Zwecken für das Denken, Handeln und Vorstellen bedarf. Und die Härte der Tatsachen ist einer der Bezugspunkte dieser Einheitsperspektive. Die Zweckbezogenheit unseres Denkens wird dabei durch den zweckdienlichen Einsatz von Vorstellungsgewohnheiten erst möglich und so vereinheitlicht. Die Verhaltensgewohnheiten sind ja nichts anderes als die Wirklichkeit und der Körper des Denkens. Peirce betont die kreative Leistung dieses imaginativen Vorstellungshandelns deshalb auf das Entschiedenste. Denn, wie er schreibt, eine Überzeugungsgewohnheit, die einfach in der Vorstellung gebildet wurde, wenn ich mir beispielsweise überlege, wie ich unter imaginären Umständen handeln sollte, wird mein wirkliches Handeln beeinflussen, wenn diese Umstände des Handelns verwirklicht sind. Wenn Sie beispielsweise sagen, dass Sie dem Denken vertrauen, so meinen Sie damit, dass die Überzeugungsgewohnheit, die in der Vorstellung gebildet wurde, Ihre Handlung im wirklichen Fall bestimmen kann. Zitat Ende. Eine Vorstellung wird zu einem geistigen Zeichen, ist verkörpert in einem geistigen Zeichen, wenn sie die Verknüpfung mit einem bestimmten anderen Vorstellungen herstellt und dadurch ihre Wiederholung eine Vorstellungsweise, Vorstellungsgewohnheit ganz besonderer Art bilden kann. Eben diese Vorstellungsgewohnheit kann dann künftiges körperliches Handeln einer Person auf ganz spezielle für sie, für ihre Vorstellungsweise typische Art möglich machen. Ein antizipatives Umgehen mit Vorstellungen etabliert dann auch Verknüpfungen und Abfolgen, die kreativ sich zu neuen Vorstellungsbildern überblenden können. Durch das Erfassen der Umstände, die als Ausgangsbedingungen des körperlichen Handelns taugen, wird sie aktiviert und führt dann zum richtigen, das heißt der Situation angemessenen Handeln, das auch unsere Ziele, Zwecke und Interessen berücksichtigen kann. Bedeutung besitzt also die Vorstellung einer Handlung nicht an sich, sondern nur, wenn sie zum Beispiel in einer Zweck- und Praxisperspektive eingebettet ist und dadurch auch für künftige kritische Bewertungen zugänglich. Wurde der Zweck dieser Handlung erreicht oder nicht? Gleichgültig, wie instinktiv, beiläufig oder vorbewusst wir uns also Gewohnheiten angeeignet haben, Bedeutung für uns gewinnen sie erst durch den Zusammenhang mit den Zwecken, Zielen und Handlungen anderer Menschen und eigenen Handlungsweisen. Und die sind eben imaginativ antizipierbar. Ein Merkmal menschlicher Praxis liegt darin, dass die Rationalität des Erwerbs von Gewohnheiten unsere Vorstellungen und Handlungen nicht nur in der Fantasie kontinuierlich verbindet. Wir können nun nach diesen zusätzlichen Überlegungen zum Begriff der Gewohnheit etwas genauer sagen, wie bei der Veränderung von Verhalten der Zusammenhang von Denk- und Vorstellungsgewohnheiten fruchtbar und produktiv eingesetzt und wirksam wird. Die Kritik an eingefahrenen Vorstellungsgewohnheiten und des gewohnheitsmäßigen Handelns, wie zum Beispiel des Rauchens, ist dann wirksam, wenn sie auf die kontrollierte Veränderbarkeit von Gewohnheiten des künftigen Vorstellens und Handelns zielt. Denn wir sahen ja, dass die Veränderung von Verhaltensgewohnheiten mit der Veränderung von relevanten Vorstellungen beginnen kann, die zum Beispiel in Überzeugungs-, Wahrnehmungs- oder Gefühlsgewohnheiten verkörpert sind. Eine solche kontrollierte Vorwegnahme einer Handlung in einer imaginativ eingeübten Verhaltens- und Vorstellungsgewohnheit veranschaulicht Peirce an dem folgenden Beispiel. Er schreibt: Ich erinnere mich noch gut, dass in meiner Knabenzeit mein Bruder, wenig mehr als ein Kind, eines Tages, als die ganze Familie zum Essen zu Tisch saß, augenblicklich aufsprang und genau das Richtige tat, und jede seiner Bewegungen geschickt ihrem Zweck angepasst waren, als von einer Wärmepfanne oder einem Tischkochgerät etwas Alkohol auf das Muslinkleid einer der Damen tropfte und sich entzündete. Nachher befragte ich ihn und er erzählte mir, dass er oft in der Vorstellung alle Details, die in einem solchen Notfall angebracht sind, durchgegangen war. Dies war ein eindrucksvolles Beispiel einer wirklichen Verhaltensgewohnheit, die durch Übung in der Vorstellung erzeugt worden war. Zitat Ende. Diese Übung in der Vorstellung ist genau die antizipative Imagination eines Handlungsablaufs in ein Vorstellungsbild oder eine Abfolge von Vorstellungsbildern, die den handlungsrelevanten Ablauf bereits durch Fantasiehandeln einüben können. Das Handeln im rechten Augenblick, im Kairos, ist die Ausführung eines Vorstellungshandelns, das von der Vorstellungsgewohnheit, die rein imaginativ bisher durchlaufen war, vorbereitet wurde. Dadurch war die auslösende Beobachtung für die rettende Handlung genau bestimmt. Denn die Frage, was in einem Augenblick der Fall ist, ob die Umstände gegenwärtig vorliegen, die einen Menschen mit bestimmten Überzeugungen zum Handeln veranlassen sollten, lässt sich niemals von außen her rein theoretisch und beschreibend nach allgemeinen Maßstäben festlegen. Denn Menschen sind auch immer durch den doppelten Charakter ihrer Vorstellung bestimmt. Die Fantasie und Handeln in einen Austausch bringen und das Handeln der Fantasie erst ermöglichen. Denn, ich zitiere, jede gesunde Person lebt in einer doppelten Welt, in der äußeren und in der inneren, in der Welt der Wahrnehmungsobjekte und in der Welt der Fantasien. Was diese davor bewahrt, verwechselt zu werden, ist, dass jeder sehr wohl weiß, dass Fantasien durch bestimmte nicht muskuläre Anstrengungen weitgehend beeinflusst werden können, während es einzig die muskulären Anstrengungen sind, die in irgendeinem spürbaren Maße die Wahrnehmungsobjekte verändern können. Ein Mensch kann durch seine Wahrnehmungsobjekte, durch seine Fantasien dauerhaft beeinflusst werden. Die Weise, in der sie ihn beeinflussen, wird jeweils von seinen angeborenen persönlichen Veranlagungen und von seinen Gewohnheiten abhängen. Zitat Ende. Ich fasse zusammen, ganz kurz. Wir erfassen unmittelbar, dass eine Gelegenheit der Kairos des Handelns ist, wenn wir die Zwecke verfolgen, Überzeugungen und Reaktionsweisen besitzen, die aufgrund unserer Vorstellungsbilder direkt zu einer Situation passen. Der Zusammenhang, der das Auftauchen einer Situation zum rechten Augenblick des Handelns, zum Kairos macht, kann aber nur auf eine Weise erfasst werden. Durch ein habituelles Vorstellungsbild, das einen Menschen für sich selbst zum Handelnden werden lässt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Vortrag von Professor Helmut Pape, der am 5. November 2012 an der Universität für angewandte Kunst in Wien gehalten wurde. Sendungen wie diese aus der Reihe Philosophische Brocken können Sie 14-tägig auf Radio Orange hören. Es gibt sie aber auch im Internet als Podcast unter audiothek.philo.at. Mein Name ist David Wagner. Ich wünsche Ihnen noch einen fantasievollen Nachmittag.